Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
So, die Herrschaften, ich frage mal ganz kurz ab, wer letzte Woche aufgepasst hat. Um wen und um was geht's heute? Na? Kinder, ihr müsst schon so ein bisschen mitmachen. Mensch, für mich ist doch auch sechste Stunde. Also gut, kleiner Tipp.
Das ist mir so wichtig, Filmprojekte, dass ein Oscar dagegen ganz, ganz klein ist.
So, jetzt habt ihr's aber. Oder? Richtig. Florian Henkel von Donnersmarck war das. Der deutsche Regisseur von Das Leben der Anderen. 2007, mit gerade mal 33 Jahren, hat er den Oscar gewonnen für diesen Film. Und morgen schon, am Mittwoch, am Tag der Deutschen Einheit, startet sein neuer Werk ohne Autor. Und ich habe ihn und einen seiner Hauptdarsteller getroffen, einen deutschen Hollywood-Star, Sebastian Koch. Hört ihr beide in dieser Show. Außerdem hat Anna Wollner Lady Gaga getroffen. Die spielt die weibliche Hauptrolle im Regiedebüt von Bradley Cooper. A Star is Born, ganz großartiger Film. Und wer von euch auf den neuen Marvel-Anti-Helden Venom wartet jetzt heute, der hat ja leider Pech gehabt. Der Verleih hat da wieder mal so eine wirklich völlig alberne Sperrfrist für Besprechungen draufgepackt. Vor Mittwochmorgen 4 Uhr darf keiner auf dieser Welt über den Film reden. Bei uns ist ja aber erst Dienstagabend, also mit Verlaub, Leute, drauf gekackt. Ich find's echt wirklich nur noch albern. Soll uns nicht weiter ärgern, wir haben eine super Stunde Film vor uns, also Vorhang auf und Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Was hat das mit Kunst zu tun? Wodurch erhebt es die Seele? Was hat das mit Können zu tun? Denn Kunst kommt von Können.
Nein, okay, es wäre wirklich nicht fair, das hier gerade als Gesamturteil über Florian Henkel von Donnersmarcks neuen Film zu verhängen, auch wenn der an einigen Ecken und Kanten mehr artifizielle Seidenschal-Kunsthandgriffe aufzuweisen hat, als er bräuchte oder ihm vielleicht sogar gut tut. Aber mal schön der Reihe nach. Einiges habt ihr vielleicht schon über Werk ohne Autor gehört, einiges davon mag verwirrend gewesen sein. Ich werde es daher so zusammenraffen, dass klar wird, worum es geht. Henkel VD, sag ich jetzt übrigens nur noch, weil mich Florian Henkel von Donnersmarck bei jedem Mal aussprechen einfach zu viel Sendezeit kostet. Henkel VD also hat diesen Film zwar an die Lebensgeschichte des berühmten deutschen Malers Gerhard Richter angelehnt, aber eben auch nur angelehnt. Der Protagonist im Film, also der junge Maler im Film, heißt auch nicht Gerhard, geschweige denn Richter, sondern Kurt Barnard. Diesen Kurt Barnard lässt der Regisseur zwar einige Dinge erleben, die mit Richters Biografie deckungsgleich sind, zu denen aber einiges entweder hinzugedichtet oder von denen einiges weggelassen wurde. Also, Werk ohne Autor ist nicht die Gerhard-Richter-Lebensgeschichte. Höchst interessant, was Henkel VD mir auf die Frage geantwortet hat, warum er hier das Reale mit dem Fiktiven vermischt.
Mich interessiert viel mehr zu sagen, was klingt für mich wahr? Was klingt für mich wahrer als die tatsächliche Faktenlage? Es war genauso bei Das Leben der Anderen. Da habe ich mich sehr intensiv beschäftigt mit dem Leben von Wolf Biermann. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich wusste, das war jemand, den meine Mutter sehr bewunderte und der mir imponiert hat. Und dann habe ich halt sehr, sehr viel über ihn gelesen und mir gedacht, ach, naja, also das finde ich irgendwie unbefriedigend und habe aber dann, sag ich mal, anhand von seiner Geschichte Personen entwickelt, die dann vielleicht gar nicht mehr so viel mit ihm zu tun haben, aber er war der Ausgangspunkt.
Ja gut, riskante Formulierung vielleicht, wenn er mich fragt, zumindest in Zeiten, in denen ein nicht näher benannter US-Präsident ja nun mal wirklich sehr intensiv an die Existenz alternativer Fakten glaubt. Beim deutschen Regisseur hat es aber wenigstens andere Hintergründe.
Die tatsächliche Faktenlage bei etwas ist immer so vielen Zufällen unterworfen, dass man irgendwie nicht an den Kern der Sache rankommt. Und ich glaube deshalb sehr an Dichtung, an Verdichtung, an die Fiktion als Pfad zur Wahrhaftigkeit.
So, jetzt wisst ihr das nämlich auch. Damit kurz, und zwar wirklich kurz zum Inhalt des Films, auf das wirklich Wesentliche reduziert. Der junge Maler Kurt Barnard hat in seiner Kindheit Schreckliches erlebt und mit angesehen, ist ein Kriegskind, in den 30ern geboren, jetzt gerade mal volljährig und ab hier von Tom Schilling gespielt, beginnt er in Dresden in der noch sehr jungen DDR ein Kunststudium und lernt dort an der Uni die Liebe seines Lebens kennen.
Du heißt Elisabeth?
Willst du auch einen? Es ist jetzt aber nur noch
4 Beta.
Goldfasan wie du darf nicht eine gewöhnliche Büchse haschen.
Goldfasan?
Ja.
Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.
Das sehe ich genauso. Ein Spaziergang durch den Park, damit ich meine Fehleinschätzung korrigieren kann.
Ellie, Tochter aus reichem Hause, also ganz anders als er. Die beiden verlieben sich ineinander, eigentlich schön. Allerdings hat Ellies Vater eine dunkle Vergangenheit und überhaupt kein Interesse an dem bildermalenden Lover seiner Tochter.
Ihr Alter ist nicht das Problem, sondern der Mann.
Aber wer denn?
Leptosome, Melancholiker. Sohn eines Mannes, der sich das Leben nimmt, weil er ein paar Treppen putzen musste. Mein Vater hätte so etwas Hegeabschuss genannt. Das ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden.
Vater und Schwiegersohn ins B verbindet etwas, von dem beide allerdings nicht wissen, wie gravierend diese Verbindung ist. Mehr müsst und sollt ihr nicht wissen, denn der Film verläuft absolut chronologisch. Wenn ich da jetzt zu viel verrate, dann wäre das ein Spoiler, der euch wirklich den ganzen Film versaut. Und das wäre echt fies bei, festhalten, 188 Minuten Laufzeit. Wer kann Kopf rechnen? Genau, 3 Stunden und 8 Minuten. Das ist in 2 kurzen Worten zu lang. Keine Frage. Selbst wenn ich mich kein bisschen im Film gelangweilt habe, Henkel VD verliert sich leider. Viel zu oft und viel zu sehr in selbstverliebten Einstellungen und Redundanzen, zeigt uns super viele Szenen aus der 5. und noch 6. Einstellung. Das ist Rumgockelei, die man als Zuschauer wirklich nicht braucht. 30 Minuten locker rausgeschnitten aus dem Film bleiben immer noch über 2,5. Das wäre lang genug und es wäre weniger redundant. Warum trotzdem reingehen? 2 Gründe. Die deutsch-deutsche Story, beginnend in der Zeit des Nationalsozialismus und dann bis tief in die Zeit der DDR gehend, angelehnt an das Leben von Gerhard Richter, ist ultra spannend und extrem ergreifend. Das wiederum liegt zu großen Teilen an den fantastischen Schauspielern. Tom Schilling als Kurt Barnard, Paula Bär als dessen Ellie und dann eben noch Sebastian Koch als Ellies schrecklicher Vater und Kurts noch schlimmerer Widersacher. Sebastian Koch, der war schon Hauptdarsteller in Henkel VDs Oscar-Film Das Leben der Anderen, damals auf der Opferseite. Hier ist er jetzt Täter und so großartig böse, dass sich die 188 Minuten schon alleine seinetwegen durchzuhalten lohnen. Ob wir den als Gast haben wollen würden in eine Stunde Film, wurde uns angeboten. Meine Reaktion war, verstehe die Frage nicht. Einer der größten deutschen Schauspieler, Hollywood-Star auch noch, natürlich wollen wir. Und gleich ist er bei uns. Freut euch auf diese Leinwandgranate.
Deutschlandfunk Nova.
Sebastian Koch, herzlich willkommen.
Hallo.
Freue mich sehr und möchte gerne mit einer Beschreibung beginnen, nämlich mit deiner ersten Szene im Film. Professor Karl Seeband sitzt an seinem Chefarztschreibtisch in der Frauenklinik. Die Tür geht auf, eine junge Schwester bringt ihm eine Akte. Er nimmt die Akte, würdigt die Schwester keines Blickes, sagt stattdessen nur mit Blick Richtung Schreibtisch: Danke. Und mir läuft es eiskalt den Rücken runter, von oben nach unten. Wie machst du das?
Ja, das ist ein sehr merkwürdiger Mensch, dieser Professor Dr. Karl Seeband. Aber das ist ja ein großer Reiz, sowas herzustellen. Also so eine Kälte, der ist ja wie ein Skalpell, dieser Mann. Und das nicht als Karikatur verkommen zu lassen, sondern tatsächlich zu suchen, wo holt er das her, warum ist er so? Das war für mich die Arbeit und das ist ein großer Reiz, da das auszugraben oder sich zu erdenken und plausibel zu machen.
Es ist der zweite Film mit Florian Henkel von Donnersmarck und der erste, Das Leben der Anderen, ist jetzt nun nicht gerade das gewesen, was man einen Karrierekiller nennen könnte. Inwiefern ist das für dich auch ein Film gewesen, um kurz den Schritt dahin zurückzumachen, der die Karriere nochmal auch Richtung internationales Filmbusiness doch nochmal befeuert hat?
Ja, sehr. Also der kam mir in der ganzen Welt sehr, sehr gut an und war ein Riesenecho und natürlich legt sich das nieder in Angeboten, die man dann bekommt und die für jemand wie mich, der sehr, sehr genau aussucht, was er macht, das ist ein Traum, ja, weil einfach das Spektrum sich öffnet und die Möglichkeiten reicher werden und man noch genauer eigentlich auswählen kann, was man, wozu man Lust hat und was man wirklich machen will.
Ich finde das ganz interessant, weil es beides Filme sind, die sich mit restriktiven Regimen auseinandersetzen. Nun natürlich das Regime dieses Films nochmal um einiges härter in seiner Konsequenz. Aber nichtsdestotrotz ist es im ersten Film ja die Opferrolle bei dir gewesen, Opfer dieses Stasi-Regimes. Und jetzt bist du gewechselt in der zweiten Zusammenarbeit mit Henkel von Donnersmarck in die Täter-Perspektive dieses Regimes. War das mit ein Grund, ein zweites Mal Ja zu sagen, auch diesen Perspektivwechsel zu machen, nicht zweimal bei ihm eine vielleicht ganz ähnliche Rolle zu spielen?
Ach, für mich ist es der Hauptgrund, da mitzumachen, ist dieses wunderbare Buch, diese Geschichte, die einen solchen Reichtum hat und so eine Brisanz auch hat einfach. Das ist eine hochaktuelle Geschichte, obwohl sie 60 Jahre zurückliegt. Und das ist heute wieder so aktuell. Und das hat mir, er hat mir diese Geschichte erzählt, wir kennen uns gut, wir sind befreundet. Auch ein Grund, warum ich eigentlich fast alles mit ihm machen würde. Also wenn es jetzt nicht gar nicht stimmt, natürlich nicht. Aber wir kennen uns seit 15 Jahren, wir haben das Leben der anderen, haben wir schon sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Auch hier wieder, also in der Vorbereitung, dass wir wochenlang zusammensitzen und diese Figur erfinden und gucken, wie macht man diesen eiskalten, berechnenden Menschen lebendig und glaubhaft.
Ich habe mich gefragt, nach diesen 188 Minuten, 3 Stunden und 8 Minuten, um so einen zumindest gedanklichen Kreis ein bisschen zu schließen. Serie, aber hast du auch schon gemacht, mit Homeland zuletzt wirklich komplett eine Staffel mit 10, 12 Folgen, aber auch vorher schon das, was man mittlerweile so Miniserie oder Mehrteiler nennt, Die Manns zum Beispiel. Bei diesen 188 Minuten und dem Aufbau des Films, eine Stunde, die erstmal vergeht, bis aus Kurt ein junger Erwachsener wird. Dann kommt diese Phase an der Uni, wo er quasi deine Filmtochter Paula Beer kennenlernt, sich in die verliebt. Der Film ist ja sehr zyklisch gedreht. Wäre der nicht eigentlich auch was gewesen für einen Fernsehmehrteiler als Beispiel? Oder?
Auf keinen Fall. Dieser Film braucht die Leinwand. Ja. Er übersetzt so viel. Auch die Kamera ist von einer Klugheit und von einer Intensität. Und das kann man in der Serie gar nicht leisten. Also das Licht, was da aufgebaut werden muss, um so eine Stimmung zu erzeugen, das würde den Rahmen einer Serie definitiv sprengen. Und ich liebe halt das Kino. Also ich habe Homeland gemacht, weil das eine schöne Rolle war und eine tolle Serie ist. Aber meine Leidenschaft und meine Lust ist eindeutig im Kino, weil die Leinwand einfach alles sieht. Also jeden Fehler, jede Kleinigkeit, aber auch natürlich jede Sensation und kann ganz viel transportieren, was zwischen den Zeilen eben liegt. Und wenn das jemand kann und das jemand umsetzen kann, ist das ein großes Erlebnis. Sprich, wenn der Zuschauer einfach eigene Gedanken entwickeln muss und selber sich das zurechtbauen kann und nicht alles serviert bekommt. Und das ist für mich Kino halt, das gutes Kino.
Trotz der langen Spielzeit des Films bleiben, ist mir aufgefallen, die Charaktere sehr bei sich. Also speziell, wenn wir bei deiner Figur bleiben, da gibt es jetzt nicht den großen Wandel oder die große Läuterung. Selbst wenn Momente da sind, über die wir nichts spoilern wollen. Aber du hast eingangs schon gesagt, er ist von einer nahezu beispielhaften oder beispiellosen Skrupellosigkeit. Es gibt einen Moment, denke ich, da lässt er ganz kurz vielleicht Zweifel oder ein Gewissen aufblitzen, nämlich als er es ablehnt, die Sterilisation von Kurts Tante Elisabeth selbst durchzuführen. Das schiebt er auf wen anders ab. Er erstickt das aber relativ schnell wieder. Worin? Was glaubst du? Was ist das? Ist das ein Regimegehorsam? Ist das eine Überzeugung bei dem? Es ist ja trotz alledem eine recht undurchsichtige Figur. Der macht ja nicht den Mantel auf und lässt alle reinschauen.
Nein, aber er ist ein Überzeugungstäter. Also die Tat erfolgt aus einer tiefen Überzeugung. Und das heißt, da muss man auch Opfer bringen. Ja, wenn diese Träne dir da wegwischt vom Schuh, natürlich schüttelt er da was weg, wo er denkt, naja, schade. Aber es geht nicht anders, weil der Glaube an das an die reine Rasse, an das Edle und Gute im Menschen, also im Nietzschen-Sinne des Übermenschen, im falsch verstandenen Nietzsche-Sinne, ist natürlich prägend für ihn. Das ist das, woran er glaubt. Und auch wenn es dann mal wehtut, muss es halt sein. Und dann ist es vielleicht ein bisschen zu nahe, weil sie hat noch seine Tochter erwähnt. Das war, und dann wird das so weggebügelt halt. Das sind die wenigen Momente, wie du richtig sagst, wo der kurz zuckt mal. Und sonst ist das gibt es eigentlich nicht. Mhm. Der geht geradeaus und hat sich für die Macht entschieden. Also der muss irgendwann mal, vielleicht im Schützengraben des Ersten Weltkrieges, so einen Horror erlebt haben, dass er sich gesagt hat, ich will nie wieder Opfer sein. Ich bin Täter. Ich kontrolliere.
Sebastian Koch ist unser Gast heute in Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Freue mich sehr, dass du da bist. Sebastian, ich will gar nicht dieses ewige Klischee überpenetrieren des deutschen Schauspielers in den Nazi-Rollen. Bei internationalen Filmen ist es eine Zeit lang oft so gewesen, dass man das Gefühl hatte, die Deutschen werden gerne rangeholt, wenn es irgendwelche Nazis zu spielen gilt. Trotzdem habe ich natürlich, als ich den Film gesehen habe, dich schon wiedererkannt als jemanden, der vor diesem Background ja einiges schon gedreht hat. Mhm. Speer und Er fällt uns allen sofort ein, Stauffenberg natürlich, aber habe mich vor allem natürlich auch erinnert gefühlt an Nebel im August, mhm, weil die Rolle schon auch sehr ähnlich war. Auch da hast du ja einen dieser schrecklichen Euthanasie-Ärzte gespielt. Was macht dann letzten Endes doch immer wieder den Reiz aus, abseits des Klischees solche Rollen zu spielen, sich in so historische Stoffe zu vertiefen und da immer noch mal tatsächlich wieder eine neue Facette zu finden und was Neues zu erfinden, was man noch erzählen kann?
Na, gerade nicht in das Klischee zu gehen. Also, mich interessiert brennend, was diese Leute antreibt. Und die glauben ja wirklich, dass sie was Gutes tun. Also gerade was diese Euthanasieärzte haben wirklich geglaubt, das ist ein Segen für die Menschheit, wenn die von ihrem Leid erlöst werden und einfach die Erblinie sauber bleibt sozusagen und solche andersartigen Menschen nicht sich weiter vermehren können und dadurch die Menschheit heer und rein wird und gut. Ja, und das ist natürlich absurd, ein Wahnsinn, diese Ideologie. Aber die gab es ja zu Nazi-Zeiten und zwar massiv. Und daran glaubt dieser Seeband. Ja. Und für mich ist Seeband doch so eine Figur, die dadurch, dass sie auch jetzt kein konkretes Vorbild hat, also für mich jetzt äußerlich nicht, ich da nicht gebunden war, hat mich das extrem interessiert, den zu erfinden, auch was für eine Akkuratesse, wie der aussieht, wie der sich bewegt und so. Da war ich ja bei Speer und so dann doch an die Vorlage gebunden. Klar. Und das fiel diesmal weg, was ich großartig finde. Und das hat mir so, es ist fast wie eine Essenz von doch einigen Arbeiten, die ich jetzt gemacht habe, ist das wie so eine Destillation, diese Figur.
Es ist, wie gesagt, ein historischer Kontext, in dem du dich nun mal auch sehr gut auskennst. Nichtsdestotrotz, zurückzugehen auf das Leben der anderen und dem, was das damals vielleicht noch mitgebracht hat, auch an Karriere, Sprungbettmöglichkeiten, ging es dann 2011 bei dir weiter mit Unknown Identity, mit Liam Neeson zusammen. Das ist so die Zeit gewesen, so wie ich es rekonstruiert habe, wo es mit den internationalen Produktionen, ich sage mal absichtlich nicht Hollywood-Produktionen, weil das schon fast ein bisschen abwertend klingt, aber wo das dann doch merklich zugenommen hat bei dir. Wie kam das damals dazu, dass das dann so Fahrt aufnahm? Denn das war ja so der Film, mit dem es dann losging. Danach kam Bridge of Spies und Homeland und die anderen Sachen, die du gemacht hast.
Es ging los mit dem Leben der anderen, das, wie gesagt, sehr erfolgreich war und auf der ganzen Welt erfolgreich war und sehr viele Menschen auch tief bewegt hat. Und da kamen doch sehr, sehr viele Angebote, auch völlig unterschiedliche Angebote. Das Verrückteste für mich war, einen griechischen Nationalhelden zu spielen, auf dem Höhepunkt der deutsch-griechischen Krise, habe ich das Angebot gehabt, für Yannis Varvakis zu spielen, ein großer Held aus dem 19. Jahrhundert. Und das haben sie mir angeboten, einem Deutschen. Und das fand ich so spannend und aufregend. Und das habe ich gemacht, dass es diesen Film gibt. Und das ist schon, das Leben der anderen hat das ausgelöst, also international. Und dann war ich am Anfang noch nicht ganz so weit, hier einen Agenten zu nehmen in Amerika und so, weil ich mich auch gar nicht gemeint gefühlt habe so richtig. Und dann so, glaube ich, ein, zwei Jahre später war ich dann soweit und habe mich dann langsam geöffnet und dann kamen dann die ersten Sachen auch. Und ja, wie gesagt, ich habe noch ein breiteres Spektrum auszuwählen, was einfach toll ist.
Naja, es kam dann nach Unknown Identity unter anderem Die Hard. Habe ich damals mit Bruce Willis drüber gesprochen, über den Film, der sich als großer Sebastian Koch-Fan geoutet hat, der großen Spaß an der Zusammenarbeit gehabt hat. Danish Girl, auch wieder in einer Ärzterolle, wenn auch in einem etwas anderen Zusammenhang, als derjenige Arzt, der damals einer Wegener quasi umoperiert hat zu Lili Elbe. Dann Bridge of Spies an der Seite von Tom Hanks, auch wiederum ein Fan von dir, hat auch in den höchsten Tönen von dir geschwärmt. Was muss denn passieren, damit nach so einem vielleicht ersten Ausflug auf so eine internationale, wirklich hohe Ebene, dass dann auch noch ein zweiter und ein dritter und ein weiterer Film kommt? Wovon ist das abhängig?
Das weiß ich nicht, da musst du die anderen fragen. Das etabliert sich irgendwann vielleicht einfach.
Ich habe mich gefragt, ob das letzten Endes für einen Schauspieler einfacher ist zu handeln, einfacher damit umzugehen, wenn sowas vielleicht nicht direkt am Anfang der Karriere kommt. So dieser Blitzstart auf eine internationale Bühne, auf der man dann zurechtkommen muss. Ich meine, bis das bei dir losging, hattest du einige Jahre Film, Fernsehfilm, Serie schon hinter dir. Vielleicht dann auch einfacher, wenn sowas kommt, das als weitere Bühne zu begreifen und einfacher auch die Füße auf dem Boden behalten zu können?
Ja, also was sicherlich hilfreich war, dass ich nicht so euphorisch in das alles reingerannt bin, sondern auch da die Angebote sehr genau ausgewählt habe. Ich habe große Hollywood-Produktionen abgesagt, weil ich sie nicht gut fand oder nicht für mich gut waren. Mhm. Also nicht das gesamte Unternehmen schon, aber es war für mich da was nicht richtig. Und das ist ja die einzige Kraft, die ich als Schauspieler habe, dass ich Nein sagen kann. Also ich bin derjenige, der das auswählt. Ja? Und das ist eine große Kraft, die man oft unterschätzt und die ich sehr ernst nehme. Also ich kann Bücher lesen, Leute treffen und dann im letzten Moment absagen, was ich auch mache ab und zu, wo ich merke, da stimmt was nicht, da ist für mich irgendwas nicht richtig und dann mache ich es aber auch nicht. Das hätte ich vielleicht früher nicht so gemacht. Ja, und das ist für mich, ich bin also ganz bei mir nach wie vor, wie ich das hier auch bin. Wenn mir was nicht gefällt, dann mache ich es nicht. Wenn irgendwas nicht stimmt, mache ich es nicht. Und wenn was stimmt, oder man kann ja auch Dinge einfordern und sagen, lass uns doch hier was ändern und da was nochmal und zusammenfinden, das gibt es ja auch. Aber ich brauche eine Basis, wo ich weiß, da ist eine Auseinandersetzung, die Spaß macht, die sich lohnt, die auch im Ergebnis eine Chance hat, eine Kraft auszustrahlen, die für andere Leute auch eine Bedeutung hat.
Das klingt in der Tat sehr nach, bei sich selbst zu sein und sich da auch selbst gut im Blick zu haben. Heißt im Umkehrschluss also, du hast es vermutlich nie wirklich bereut, doch kein Musiker geworden zu sein, zumindest beruflich nicht.
Naja, das weiß ich nicht. Also ich spiele ja immer noch Gitarre und auch sehr gern Gitarre. Mhm. Und denkt manchmal, ja, das wär viel einfacher gewesen.
Tatsächlich?
Naja, weil Musik halt nochmal, da ist ein Instrument, der Schauspieler, ich bin ja das Instrument. Mhm. Ja, das ist ja so nah. Das ist schon ein merkwürdiger Beruf. Aber ich versuche nach wie vor Spaß daran zu haben und wirklich Projekte auszuwählen, wo ich sage, okay, dafür lohnt es sich, diesen Irrsinn mitzumachen. Und mit der Gitarre sitzt man halt da und spielt vor sich hin. Und das ist schon ein großer Unterschied.
Sebastian Koch, seht ihr ab Donnerstag in Florian Henkel von Donnersmarks neuem Film Werk ohne Autor. Gebt euch bitte diese 3 Stunden, 8 Minuten. Ihr werdet euch wundern, wie schnell die doch rumgehen am Ende. Ich danke herzlich für den Besuch in 1 Stunde Film. Hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, ja.
Und
ja.
Bis hoffentlich ganz bald zu einem weiteren schönen Projekt.
Dankeschön, ja.
Deutschlandfunk Nova.
Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try.
Jetzt mal kurzes Handzeichen, wer wirklich wusste, also nicht vielleicht geahnt hat, sondern wer wirklich wusste, dass Bradley Cooper so ein großartiger Gitarrist und Sänger ist. Ja, habe ich mir gedacht. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ist er aber, er kann es wirklich. Und was wir gemeinsam noch gar nicht wissen konnten, ist, was für ein super Regisseur der Mann sein kann. Denn dieser Film hier, A Star is Born, ist sein Regiedebüt. Mit ihm selbst in der männlichen Hauptrolle als gerade gehörter Country-Star Jackson Maine, ein Typ, der easy Stadien füllt und vor, nach und während den Gigs seinen Magen mit allem, was man saufen, einwerfen oder durch die Nase ziehen kann. Und was sind so Stars oft, die ihr Leben in Tourbussen, Aufnahmestudios und in Stadien verbringen? Exakt, einsam. Nur manchmal, ganz selten, begegnen die dann jemandem, bei dem sie glauben, diese eine verwandte Seele gefunden zu haben, wie Jackson das Gefühl hat, als er sie hier trifft.
Schreibst du Songs oder so?
Ich singe meine eigenen Songs nicht.
Warum nicht?
Ich fühle mich nicht wohl dabei.
Warum fühlst du dich nicht wohl dabei?
Fast alle sagen mir, dass ihnen gefällt, wie ich singe, aber dass ihnen nicht gefällt, wie ich aussehe.
Ich finde dich wunderschön.
Sie, das ist Ellie, Ex-Bedienung in einem Travestielokal, in das der ziemlich volle Jackson eines Abends nach einem seiner Gigs reinstolpert. Ellie singt an diesem Abend und Jackson ist völlig hin und weg, weil diese Ellie, jetzt aber auch nicht von irgendwem, sondern von Lady Gaga gespielt wird. Dass die singen kann, braucht sie niemandem mehr zu beweisen. Sie zeigt es in diesem Film aber auch auf eine echt nochmal sehr anders beeindruckende Art. Die zwei verlieben sich, Ellie fährt mit Jackson auf Tour, die zwei werden fast so eine Art Team wie seinerzeit Johnny Cash und June Carter. Aber wenn ihr anfangs hingehört habt, dann klingeln euch jetzt der Schnaps, die Tabletten und das Nasenpulver im Kopf, das Country-Star Jackson Maine ungefähr so zu sich nimmt wie ein Marathonläufer Wasser. Heißt also, nach dem Himmel hoch jauchzend kommt das zu Tode Betrübte, der Kater, das Erwachen, ist die Party irgendwann auch mal zu Ende. Das ist keine wirklich neue Story, die sich Bradley Cooper da für sein Debüt ausgesucht hat. Diese Geschichte gab es schon häufiger. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil er es richtig gut macht. Ist immer ganz nah bei seinen beiden Hauptdarstellern, von denen ja nun mal einer auch noch er selbst ist, lässt sich durch nichts von den beiden Kernfiguren der Geschichte ablenken und hat, wie auch immer er das geschafft hat, Lady Gaga zu absoluten Höchstleistungen getrieben. Die ist ja neben einer hervorragenden Sängerin ja eh schon eine sehr gute Schauspielerin, konnte man schon ein paar Mal sehen, hat für ihre Hauptrolle in der American Horror Story Staffel Hotel ja sogar einen Golden Globe bekommen. Hier winkt jetzt die Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin, sage ich. Also wenn ihr Musik und Musik-Stories mögt, in denen die Musik selbst wirklich null nervt, sondern richtig gut ist, dann geht ihr da ab Donnerstag rein. Einzig die allerletzte Szene des Films war mir zu kitschig, zu klebrig. Macht euch da selbst ein Bild. Ich bin, was so Pathos angeht, ihr wisst es mittlerweile, ich bin da echt extrem empfindlich. Vielleicht seht ihr es anders. Aber A Star is Born heißt der Film. Der Filmname, der Titel ist absolut Programm. Gleich Anna Wollner mit der Hauptdarstellerin Lady Gaga.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Na, auch erkannt, war ein bisschen einfacher als vorhin, oder? Klar, das ist Lady Gaga und so klingt sie in A Star is Born. Die Story nicht neu, habe ich eben schon gesagt. Genau genommen ist es ein Remake einer Geschichte, die eigentlich schon dreimal im Kino war. 1937, 1954 und 1976 und da auch schon unter dem Titel A Star is Born. Anna Wollner ist hier. Anna, was meinst du, warum sich Bradley Cooper für sein Regiedebüt so einen schon so oft erzählten Stoff ausgesucht hat? Also ein Remake eines Films, der mit Barbara Streisand und Kris Kristofferson in der Version von 76 ja auch ein echter Klassiker ist.
Weil man mit diesem Stoff ja eigentlich nichts falsch machen kann. Zudem macht Cooper dann auch noch vieles richtig, so dass A Star is Born in dieser Variante von 2018 wirklich mit modernem Anstrich in jeder Minute eine eigene Daseinsberechtigung hat oder wie Lady Gaga meint.
Because we have seen so many incarnations of this film, we know already that this story has standed the test of time. It is a beautiful story and it is one that people I think will be touched by all over the world. It's a story about love. It's a story about what Bradley would refer to as the human plight and addiction.
Von diesen Abhängigkeiten erzählt der Film dann ja auch. Dieser abgehalfterte Country-Sänger, gespielt von Cooper, der zwar noch immer die Hallen bzw. Open-Air-Flächen füllt, dessen Stern aber am Sinken ist, weil er zu sehr dem Alkohol zugeneigt ist, langsam taub wird und die Kontrolle über sein Leben zu verlieren scheint. Und wie der eines Abends vollkommen zugedröhnt auf der Suche nach dem letzten Drink in eine Drag-Bar stolpert und da auf der Bühne die Stimme von Ellie, eben gespielt von Lady Gaga, hört, die sich hier als Kellnerin verdingt und einmal die Woche hier auftreten darf, ja, das ist einfach so ein Vehikel. Und diese Stimme, die tut's ihm dann auch einfach an. Diese Stimme will er groß machen. Nach einer durchgequatschten Nacht über Musik will er sie fördern, verschafft ihr einen ersten Auftritt bei einem seiner Konzerte und dann kommt's eben, wie es kommen muss, meistens im Kino. Sie verlieben sich ineinander, ihre Karrieren laufen allerdings in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in unterschiedliche Richtungen und dabei zuzusehen, das schafft einfach Gänsehaut.
Ich habe eben schon geschwärmt. Was macht den Film für dich so gut?
Ja, es sind einfach zwei Figuren mit Ecken und Kanten. Die Story, die wird nicht so zur männlichen Heilsbringergeschichte. Er ist eben nicht der raue, harte Draufgängertyp, sondern verletzlich und gebrochen. Oft agierte er wie so eine Art verschrecktes Tier. Es gibt ja unter anderem noch einen schwelenden Konflikt mit seinem Bruder, der überraschend ums Eck kommt und der es in sich hat. Sie ist dann auch nicht so naiv, wie sie wirkt. Sie weiß genau, was sie will, aber sie muss ihren Platz in diesem Haifischbecken Musikszene auch erstmal finden. Ja, und da gibt es dann ja auch durchaus Parallelen zur echten Lady Gaga.
At many times in the beginning of my career I said no. I write my own music and I work with other writers as well at times. But when I was first starting out, you know, I was not the most beautiful girl in the room and there were lots of women that were singers but that did not write their own music. And many record executives wanted to take my songs and give them to other women to sing. And I was like holding on to my music with my cold dead fingers saying, you're not going to take my songs from me. And also, you know, they make suggestions about how you should look. And there was some navigation that occurred. But I was always very strong at the beginning of my career that I always had to take a left turn a little bit. No matter what they asked me to do, I always had to make sure that it was done my way.
Diese eigene Art, die schimmert im Film einfach durch.
Lady Gaga hat schon den Golden Globe für American Horror Story. Ich sage, sie kriegt jetzt zumindest noch eine Oscar-Nominierung dazu. Gehst du mit?
Da gehe ich definitiv mit, ja. Denn auch wenn die Karriere, die Ellie hier einschlagen will, soll, muss oder darf, ein wenig an die von Gaga selbst erinnert, mit all dieser übertriebenen Verwandlungskunst, dem Drang, sich selbst als Objekt zu inszenieren etc., ist es dann doch auch immer Stefani Joanne Angelina Germanotta, die durchscheint, also ihre bürgerliche Existenz, ihr bürgerlicher Name. Ja, und weil Cooper das geschafft hat, zu zeigen, dass du wirklich irgendwann vergessen hast oder dass ich irgendwann vergessen habe, dass das Lady Gaga ist, funktioniert es auch so gut.
At the beginning of my career, I have always loved to transform. Part of my artwork, it's part of my music. What was so wonderful about this experience with Bradley and why he's such an incredible director is that he really wanted to see me with nothing. And I remember very, very well, I walked down the stairs from my house before we filmed the screen test. He had a makeup wipe in his hand and he put his hand on my face and he went like this and there was makeup. We had put just a little bit and he said, I want no makeup on your face. This vulnerability was something that he brought out in me.
So, dass ich hier das wirklich abkaufe mit der Art und Weise der Inszenierung dieser suchenden Kamera nah an den Protagonisten, gerade in den Musikszenen auf der Bühne und natürlich dem Soundtrack an sich. Ja, denn singen kann nicht nur Lady Gaga, singen kann überraschenderweise auch Bradley Cooper. Ist A Star Is Born für mich wirklich ein Film, an dem sich andere Musikfilme demnächst messen lassen müssen?
Meine Rede. Frau Wollner und ich einer Meinung, kreuzt euch diesen 2. Oktober 2018 im Kalender an und geht ab dem 4. ruhig auch ins Kino. Es lohnt sich.
Deutschlandfunk Nova.
So, die Damen und die Herren, Ohrenpublikum, dit wär't denn auch schon wieder gewesen, wie die Berliner Erbmasse in mir gerne versucht wäre, rumzudialekten. Mache ich aber natürlich nicht, denn dit hier hört sich einfach nicht. Vergesst mir bitte nicht, eine maximal schöne Woche bis nächsten Dienstag zu haben. Geht ins Kino. Zwei sehr spannende Filme warten auf euch. Bin gespannt, was ihr zu denen sagt. Und wenn es eine Serie sein soll, ich reiße mir ja gerade Maniac auf Netflix rein. Maximal verstörende Psychoserie mit einem völlig unlustigen Jonah Hill und einer völlig ungeschminkten Emma Stone als zwei Probanden in einem echt weirden medizinischen Labor. vor. Ich weiß noch nicht, ob ich es genial oder völlig daneben finden soll und gucke einfach so lange weiter, bis ich es rausgefunden habe, habe ich mir vorgenommen. Nächsten Dienstag bei uns volles Haus. Der Thriller-Autor Sebastian Fitzek und sein Co-Autor Professor Michael Zokos kommen vorbei. Ihr Autopsie-Thriller Abgeschnitten wurde nämlich verfilmt, kommt ins Kino. Außerdem Kostja Ullmann und Eileen Tetzel bei uns. Ihr hoffentlich auch. Ich denke, ich werde zumindest mal reinschauen. Bis dahin, Tom Westerholt out. Macht's gut, aber nicht zu wild. Bis dann und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.